Lass uns Platz nehmen. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude, in Jesus und dem Heiland geborgen zu sein. Heute ist mein Thema, Gott sandte uns seinen Sohn. Wir gehen auf Weihnachten zu und ich bin begeistert von der Ankunft Jesu Christi, dass er da ist. Und nicht nur Jesus ist da, der Heilige Geist ist da und der Vater ist da. Und ich freue mich, dass ich hier Daddy, Papa zum Heiland sagen kann. Dank dem Herrn Jesus Christus wäre der Heiland nicht geboren, wäre unser Leben sinnlos und zwecklos gewesen und geblieben. Augustinus hat einmal gesagt, was nützt es, wenn Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren wird? Damals hat er gar nicht geglaubt, dass die Welt 2000 Jahre alt wird. Wenn er 1000 Mal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen, wären wir verloren. Wir werden verloren. Ich danke Gott für diesen Tag. Gott sandte uns Jesus. Darüber werde ich ein paar Gedanken sagen, was das alles bedeutet. Jesus ist hier. Er ist da unter uns, mitten unter uns. Wenn du dein Herz berührst, dann weißt du, er ist sogar in dir drin. Halleluja. Zuerst, ich lade dich ganz herzlich ein. Zu den nächsten Gottesdiensten am Heiligabend werden wir keinen Gottesdienst haben. Wir werden am Dienstag, den 25., also ersten Weihnachtstag, einen Gottesdienst haben. Vielleicht ein bisschen anders als alle anderen Gottesdienste. Das Thema wird sein, die große Freude. Und ich bin ja nicht nur hier bei euch Pastor. Ich bin auch zuständig für ein paar ethnische Gruppen, Rumänen und Afrikaner und wer auch immer. Und die sind in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, die haben ihre eigenen Gottesdienste. Und meine rumänischen Geschwister, denen habe ich gesagt, guck, ihr sollt auch mal zu uns kommen. Die sind in Neukölln eigentlich. Und da sind die, ja, 400-500 Leute. Und die feiern Gott. Die singen natürlich ohne Noten oder ohne Lieder, aber die machen ganz tolle Musik. Die machen ganz tolle Musik. Und ich möchte euch einladen, die werden hier singen. Ich weiß nicht, wie der Gottesdienst ablaufen wird. Deutsch-Rumänisch. So. Ja, wir werden schon sehen. Mit Gottes Hilfe wird es schon irgendwie klappen. Denn deshalb habe ich auch getrennt die Gottesdienste schon vor 30 Jahren, als unsere ersten Rumänen hier kamen. Und also wir können nicht ein buntes Volk sein von verschiedenen Sprachen. 3-4 Übersetzer gleichzeitig, das funktioniert nicht. Wir haben, also sie predigen in Rumänisch, haben ihre rumänische Gottesdienste und sie sind fröhlich. Und ich erlaube es und freue mich und ab und zu mal gucke ich bei denen vorbei und ja, ermutige sie, vor allem den Pastor oder die Diakone, die Mitarbeiter dort. Das ist meine Arbeit. Die werden da sein. Ich freue mich. Hoffe, dass alles gut geht. Es wird ein schöner, bunter Gottesdienst werden. Das sage ich euch. Ich warne euch. Macht euch auf alles gefasst. Zieht euch warm an. Halleluja. Preis dem Herrn. Dann werden wir am Mittwoch Gottesdienst haben um 16 Uhr. Da werde ich ein heikles Thema behandeln. Jesus, ein Ärgernis. Nicht nur das Kreuz ist ein Ärgernis, sondern Jesus. Jesus, sobald du Jesus irgendwo sagst und zitierst in deinem Freundeskreis, jetzt zu Besuch, wenn du irgendwo bist, über Heiligabend, sag Jesus, dann gehen gleich Jalousien runter. Du kannst von Gott sprechen, du kannst von Allah sprechen, du kannst von Krishna sprechen, du kannst von allen möglichen Heiligen sprechen, aber weh, du sagst Jesus und du buchstabierst das noch dazu. Jesus ist der Retter, der Heiland der Welt. In keinem anderen Namen ist Heil und in keinem anderen Namen ist Erlösung als in dem Namen Jesus. So, Silvester haben wir nur am 30. Gottesdienst ab 10 bis ja den Sonntagmorgen Gottesdienst. Am Abend haben wir keinen Gottesdienst. Am Silvesterabend dafür am 1. Januar fangen wir um 19 Uhr pünktlich. Da starten wir. Da werden wir Losungen ausgeben. Abendmahl werden wir feiern und wir werden auch da am 1. Januar gleichzeitig Salbungsgottesdienst machen. Also komm einfach her und ich werde sagen, dass Gott alles noch für 2019 für jeden Einzelnen vorhat. Und Gott will uns segnen. Und an dem Segen Gottes ist alles gelegen. So, das Thema, das ich hier habe, Gott hat seinen geliebten Sohn gesandt, Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen oder werden, sondern das ewige Leben haben. Er sandte seinen Sohn, er sandte nicht nur einen Messias, das ist mir zu billig. Ein Messias ist ein politischer Reformator, der alles verändert, mit eisernen Besen alles ausfegt und so wie wir von dem Messias der Bibel her kennen, was die Juden unter Messias verstehen oder die Moslems unter Messias verstehen, dass ja vielleicht Gerechtigkeit schafft. Jesus ist mehr als der Messias. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und den möchte ich verkündigen. Gott sandte uns Jesus. Weißt du, ein Außerirdischer kam plötzlich hier. Jesus ist kein Irdischer. dass der kam, also ein Außerirdischer, hat diesen Planeten betreten, so wie ein Astronaut den Mond betritt oder vielleicht demnächst auch mal den Mars betritt. So hat Jesus diese Erde betreten. Und nicht nur für kurze Zeit, sondern für alle Ewigkeit, um Gott diese Welt wieder zurückzuerobern. Er kam auf diese Erde als ein himmlisches Wesen, kein gewöhnliches Wesen. Jesus hat anders gepredigt, anders gelebt, anders gedient. Er kam ganz anders. Und er war anders als die Spanier, die nach Amerika gereist sind. Als sie nach Amerika gingen, sie haben die Trichinen, sie haben den Virus, sie haben die Pest und was weiß ich alles nach den, ja, zu den Indianern gebracht und die sind ausgestorben, fast ausgerottet worden. Aber Gott sei Dank, Jesus hat uns ein Gottesvirus gebracht. Ein Gottesvirus. Und das hat, schafft Leben. Ja, dieser hohe Gast kam persönlich als der Heiland der Welt, als der Schöpfer der Erde, des Kosmos. Er kam und er wohnte unter uns. Er kam in einem Stall zur Welt. Und das Erstaunliche und das Schöne ist, Jesus kam in einem, ja, chaotischen Zustand. Nur Krippe und Windeln waren da, ein bisschen Stroh und Heu. Und Maria und Josef, zwei auch Menschen, die eigentlich gar nicht zusammen gehörten. Denn Josef sagt, ich möchte mit der Frau nichts zu tun haben. Und Maria sagt, ich weiß von keinem Mann. Also so dies, das war die Welt. Verrückte Welt. Die verrückte Welt. So, Gott hat uns aufgesucht und Gott hat etwas angestellt durch Jesus Christus. Das hat kein Ende. Endlos. Formular ist angezettelt worden und es läuft weiter. Er sandte uns den Heiland. Jesus sagt, in der Endzeit werden viele Messias kommen und viele Heilande, aber nicht so einer wie ich. Und deshalb, wir sollen immer prüfen, wenn jemand sagt, ein Messias ist er. Die Juden hatten 21 Messias seit Jesus. Muss vorstellen, und viele falsche Messias, viele falsche Heilande. Und die haben das Volk Gottes sogar, das Volk Israel in Chaos gestürzt. Ich denke nur an Bar Kochba-Aufstand und manche andere. Dass, wenn der Bar Kochba-Aufstand nicht gewesen wäre, würde vielleicht Jerusalem noch heute als die Stadt Gottes existieren und die möchten, die Juden wären nicht vertrieben worden in der ganzen Welt. So, der Teufel fragte ständig, und der Teufel wusste nicht, weißt du, ein Messias, ja, aber der Teufel wusste nicht, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Überall, wo wir Dämonen begegnen, damals in der Bibel, im Neuen Testament, dann lesen wir, dass der Teufel und die Dämonen fragten, bist du der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu den Steinen, wenn du der Sohn Gottes bist, bist du der Sohn Gottes? Und ein einziges Mal entdecken die Teufel, die Dämonen, dass Jesus doch der Sohn Gottes ist. Du siehst, wenn Gott einem die Augen nicht auftut und wenn Gott die Decke nicht wegnimmt, werden die Menschen nie kapieren. Und dann, oh Jesus von Nazareth, du Sohn des lebendigen Gottes, warum bist du vor der Zeit gekommen, uns zu quälen? Verstehst du? Auch die Dämonen haben keinen Durchblick, wenn Gott nicht denen Durchblick schenkt. Und Gott hat gezeigt, jawohl, der Sohn Gottes ist gekommen, um euch, ja, zu unterdrücken, in die Enge zu treiben, zu verjagen, was auch immer ist. Ich möchte hier über den Heiland sprechen, das, was der Petrus erkannt hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er, Herr Jesus, Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und das ist, warum wir den Heiligen Geist brauchen, auch in der Weihnachtszeit. Sonst sehen wir nur das Baby in der Krippe. Verstehst? Nein, Jesus nahm zu und nahm an Gnade und Weisheit und einem Heiligen Geist. Jesus war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. So, das ist die Botschaft hier. Und das gibt mir einen Sinn. Er kam aus dem Jenseits. Er kam von der alten Welt und hat Leben in diese neue Welt gebracht. Halleluja. Gott sandte und gab uns seinen Sohn. Er hat uns beschenkt mit überdimensionellen, großen Gaben. Er kam nicht mit leeren Händen, obwohl er nackt war und keine Windelhose, keine Windel hatte, das musste der Mensch ihm zur Verfügung stellen. Aber er hat uns Gaben mitgebracht, viele Gaben. Zuerst mal die Sündenvergebung, das ist eine der größten Gaben überhaupt. Er hat uns Frieden gebracht, Frieden, die die Welt uns nicht geben kann. Sein Name ist Wunderrat. Seitdem werde ich nie in Verlegenheit. Wenn ich Probleme habe, dann mache ich ganz schnell einen Anruf, einen Ruf an. Herr Jesus, wie ist das und das? Und die den Herrn anrufen, werden gerettet, egal aus welcher Situation und wo sie sich auch befinden. So, das Erstaunliche ist, diese Geschenke sind alle kostenlos, gratis, umsonst. Gott hat sich für uns Zeit genommen, 33, 35 Jahre weilte Jesus hier unter uns Menschen. Und er zog umher und hat wohlgetan, heißt es in meiner Bibel. Fantastisch. Hat wohlgetan. Hat Menschen befreit, die von Dämonen gequält wurden. Und der Teufel quält die Menschen, piesackt sie und jagt sie und treibt sie. Zu Hause habe ich eine alte Postkarte, wahrscheinlich von der Oma oder sonst irgendjemand. Und auf dieser alten Postkarte steht, also Weihnachtsgrüße natürlich, mach's wie Gott macht, werde Mensch. Mach's wie Gott macht, werde Mensch. Verstehst? So einfach, so simpel, mach's wie Gott macht, werde Mensch. Und genau das ist, was Jesus uns anleitet, was er uns mitgebracht, diese Krankheit, diesen Gottesvirus, dass wir so weitermachen, wie Gott gemacht hat. Er sandte seinen Sohn und da ist eine Lawine ausgelöst worden und die hört nicht mehr auf. Nicht mehr auf. Wir sind nicht wert gewesen, dass er sich uns genähert hat, aber Gott hat sich unserer angenommen. Glaub doch, weißt du, da kam nach Jerusalem oder Bethlehem und wir waren alles Heiden, Kannibalen womöglich noch. Wir haben uns gegenseitig aufgefressen. Stell dir mal so vor, zu dieser Art und zu dieser Sorte von Menschen kam Jesus. Und er lebte unter Verbrechern, unter Mördern, unter religiöse Fanatiker. Alles sind schlimm. Unter den Schlimmsten kam er und weilte unter uns. Und Gott investierte in der Menschheit so viel. Und das Reich Gottes begann ganz klein. Deshalb, ich schaue nicht auf das Äußere. Ich schaue immer auf das, was Gott macht. Aus kleinen Anfängen, aus einem Samenkorn, kommen Millionen, Milliarden Körner oder Bäume und was auch immer ist. Die ganze Welt ist so bevölkert worden. Gott hat etwas in diese Erde einmal gesetzt und das geht weiter, unaufhaltsam nach dem ewigen Gesetzen Gottes. So ist auch das Reich Gottes. Und deshalb, wir sollten auch nach dem Reich Gottes trachten, so wie Jesus. Ich verkündige euch eine große Freude, sagte der Engel. Die Welt soll erkennen, dass es einen Gott gibt. Und zwar an dir und an mir. Bethlehem ist schon längst passé. Ich weiß nicht, ob du schon in Bethlehem mal gewesen bist, in Jerusalem und in diesen Ländern die, von Palästina. Ich war also noch zu verschiedenen Zeiten, also noch vor dem Krieg, dass die Grenzen geschlossen waren. Ich war in Jordanien und ich war in Israel. Und einfach, weißt du, die sagen, hier ist Christus gewesen, hier hat er gewirkt und so weiter. Das hört sich so an, als wenn er heute nicht mehr wirken würde. Verstehst du? Hier ist das passiert, hier hat er die Brote vermehrt, hier hat er die Hochzeit in Kana gefeiert, aber das war einmal. Ich glaube nicht an Märchen, auch nicht an Jesus-Märchen. Ich glaube, dass Jesus heute noch reell ist. Und zwar, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist er da. Die Juden, wenn zwei Juden auf der Straße gehen und sich unterhalten über Gott, dann ist Gott mitten unter ihnen. Und genau auch so, wenn du dich über Jesus unterhältst, von Jesus Zeugnis gibst, dann ist er da, wo 230 einfach in seinem Namen versammeln. Gott gab uns seinen Sohn, Gott ist der Geber. Und was können wir ihm geben? Wir können ihm nur Dankeschön sagen. Und das ist, wie soll ich dich empfangen? Herbei, euer Gläubigen, haben wir heute Morgen gesungen. Der Mittler ist da und wir dürfen uns nur an ihn festhalten. Meine Bibel sagt im Psalm 37, halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Halt dich an Jesus, egal was dein Problem ist heute Morgen, halt dich an Jesus. Jesus, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Galater Kapitel 4, Vers 4 und Vers 5, da lese ich über diese Weihnachtsgeschichte, was Paulus in Galatern geschrieben hat. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter dem Gesetz getan, damit alle, die unter dem Gesetz waren, erlöst werden von der Knechtschaft des Gesetzes. Jesus hat sich den Menschen angepasst. Er ist ein Arbeiter geworden, Zimmermann. Er ist ein Kind den Kindern geworden. Er spielte in Nazareth oder vorher mal in Ägypten, als sie dort waren. Er ist allen alles geworden. Den Schwachen ein Schwacher, den Kranken ein Kranker. Da sagst du, wo bitte? Doch er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Das war am Kreuz. Er ist versucht worden, genauso wie du und ich versucht werden. Er sagt, nein, Jesus war ja vollkommen, doch auch der Vollkommene. Und je vollkommener du bist, desto mehr wirst du versucht und angefochten. Deshalb, desto mehr greift dich der Teufel auch an. Er ist unter das Gesetz getan. Er hat alles erfüllt. Er hat nicht widersprochen. Und ja, hat alle Gebote erfüllt. Den Namen Gottes geheiligt. Die Engel haben angekündigt, euch ist der Retter geboren. Und vielleicht sagst du, mich versteht kein Mensch. Und ich verstehe, dass in dieser Welt du von niemandem verstanden wirst. Manchmal verstehst du dich nicht einmal selbst. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist mit mir los? Warum funktioniert es bei mir nicht? Warum klappt es bei mir nicht? Du verstehst dich selber nicht. Aber der Herr versteht dich. Halleluja. Der Herr versteht dich. Das ist das Schöne dabei. Er ist der Urheber des Lebens. Er weiß, wie du funktionierst. Der Konstrukteur von irgendeinem Auto, welche Marke auch du fährst, der Konstrukteur kennt sich in dem Wagen aus. Lass doch den Meister ran, der dich geschaffen hat. Der weiß, wie dein Herz funktioniert. Der weiß, wie deine Nerven funktionieren. Der weiß, wie deine Gelenke funktionieren. Und der weiß, was er mit dir anstellen muss, damit du wieder funktionierst. Und Jesus kam, dieser Konstrukteur, der Schöpfer des Universums. Und wer an ihn glaubt, der wird gerettet sein. Er zog umher, heißt es, und hat die befreit, die vom Satan überwältigt waren, die vom Satan betrogen wurden, reingelegt wurden, über den Tisch gezogen wurden. Die hat er alle befreit. Und weißt du wie? Glaub ihm nichts. Ganz einfach. Nimm ihn gar nicht so ernst. Und das ist, wie Gott mir geholfen hat, das Heil zu verstehen. Glaub doch nicht den Pessimisten. Glaub nicht den religiösen Fanatikern. Glaub dir selbst und glaub Gott. So steht es in der Bibel. Fang an Gott zu glauben und an Jesus zu glauben, ihm zu verstehen. Mach's wie Gott. Mach's wie Gott. Dieser Spruch gefällt mir so unwahrscheinlich. Mach's wie Gott. Streng dich gar nicht so an. Und der Heiland hat sich nicht angestrengt. Manche Leute nehmen sich so tierisch ernst. Ich bin so wichtig. Stell dir mal vor, Jesus verlässt den Himmel. Und die Sterne kreisen weiter. Die Planeten kreisen weiter. Die Galaxien kreisen weiter. Die Erde funktioniert weiter. Er verlässt den Himmel für 30 Jahre und das geht alles weiter. Nimm dich nicht so wichtig, mach's wie Gott. Nimm dich nicht wichtig. Wie geht's, wenn ich mal nicht mehr da bin? Das geht weiter, glaub mir das. Wenn das nicht mehr funktioniert, es geht immer weiter. Und das Leben geht immer weiter. Mach's wie Gott. Was wird aus meiner Familie? Was wird aus meinen Kindern? Mach's wie Gott. Überlass Gott einfach die Resultate. Du hast bezeugt, du hast deine Arbeit getan, du bist du hast gegeben, was du konntest, du hast getan, was du konntest, und das Übrige musst du Gott überlassen. Mach's wie Gott. Gott überlässt auch die Schöpfung, uns, oder nicht einmal uns. Wenn er uns die Schöpfung überlassen würde, wäre nur Chaos. Aber der überlässt einfach der Natur die Schöpfung, der Lauf der Dinge. Der Samenkorn fällt in die Erde, stirbt, siehst nichts mehr, und dann sprießt es. Und wächst und gedeiht. Mach's wie Gott. Dieser Gedanke, Weihnachten, mach's wie Gott. Sei nicht so stolz, eingebildet, arrogant. Ja, an deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die wird krank an deutschen Wesen. Und an deinem Wesen wird die Welt verrückt. Wenn du so machst, wie die Menschen hier machen, wie die Masse es macht. Ja, wir müssen was tun, Geschwister, wir müssen was unternehmen. Nein. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Sei gelassen. So, ich gehe weiter. Dieser ist wirklich der Heiland der Welt. So, und erkenne, dass er der Lebendige ist. Du erkennst manchmal, wenn der so auf deine Situation eingeht. In Johannes Kapitel 4, Vers 42, die Samariterin, ja, die Juden beten in Jerusalem an und wir beten auf dem Berg Gerasim in Samaria Gott an. Welcher Gott ist der Richtige? Wenn du den richtigen Gott suchst, du wirst nicht finden. Die Moslems sagen, mein Gott ist der Richtige. Mein Allah. Die Christen, die Katholiken sagen, ihr Gott, und die Protestanten sagen, unsere Kirche ist richtig. Alle sagen, wir sind richtig. Aber weißt du, wer richtig ist? Allein der Herr. Er ist die Wahrheit. Er kam auf diese Erde. Und wer ihn hat, der hat das Leben. Jesus ist der Urheber des Heils, Hebräer Kapitel 5, Vers 9. Alles andere sind nur Fanatiker, nur religiöse Spinner manchmal, die etwas erkannt haben und dann auf einem Steckenpferd drauf sitzen und hoppa hoppa Reiter machen. Ja, und die denken, wir haben die Wahrheit mit dem Schöpflöffel gefressen. Tut mir leid. Sorry. Ich bin erlöst von diesen Religionen. Welche Religion auch immer, ob es Buddhismus, Hinduismus oder Atheismus ist oder gar nichts ist, verstehst? Das sind alles nur Ismen. Du musst was tun. Aber er hat uns befreit vom Gesetz. ich muss gar nichts tun. Er hat alles getan. Jesus kam und hat Gaben gebracht. Und nicht wenige. Und je mehr ich mit meinem Heiland gehe, desto mehr entdecke ich. Bei dem ist das und bei ihm ist das. Und das kann ich finden. Er ist der Urheber des Heils. Er hat uns die Erlösung gebracht. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 und 6. Der einzige Mittler. Er. Da brauchst du nicht den Pastor, da brauchst du nicht den heiligen Josef, da brauchst du auch nicht die heilige Maria, Mutter Gottes. Du brauchst niemand. Verstehst? Du kannst mit Gott reden, so wie dir, Entschuldigung, der Schnabel gewachsen ist. In Deutsch, in Berlinerisch, in Schwäbisch, in Bayerisch. In welcher Sprache, in welchem Dialekt auch. In deiner Muttersprache kannst du seitdem mit Gott reden. Fantastisch. Er ist der einzige Mittler. Und wenn du anfängst zu beten, fängt an, der Himmel zu beben. Durch das Opfer Jesu ist der Mensch in ein ganz neues Verhältnis zu Gott hineingekommen. Wir haben eine ganz neue Grundlage. So wie die Spanier, die kamen, wir können diese Geschichte so und so nehmen, als sie nach Amerika kamen, die haben da was entdeckt, was gefunden. Zuerst wussten sie gar nicht, Christoph Kolumbus fuhr los, er wusste gar nicht, wo er hingefahren ist. Und als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Aber er hat eine neue Welt entdeckt. Und so geht es uns Christen. Und die Spanier mussten die ganze Welt entdecken, was da alles los ist bei den Inkas, Mayas, Azteken. Eine ganz neue Welt. Und wir müssen auch die Welt Gottes entdecken. Aus der alten Welt, aus der Tradition raus. Und wir müssen Gott und Jesus entdecken. Finde Jesus, entdecke ihn. Und das Werk ist vollbracht auf Golgatha. Jeder kann zu Jesus kommen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist im Werden. Halleluja. Ein Neues, etwas ganz Neues mit mir passiert. Aber das alles von Gott ist geschehen. Er hat es gewirkt. Und zwar er selber. Christus hat sich mit Gott versöhnt, also als Stellvertreter, aber eigentlich Gott hat sich mit Gott versöhnt. So wie ich meine Hände hier zusammenklatsche, so hat sich Gott mit sich selbst versöhnt. Das war ein kurzer. Es hat einen kurzen gegeben. Wenn zwei Pole zusammenkommen, dann knallt es. Und wir haben Elektriker hier unter uns. Und die wissen, plötzlich blitzt es und donnert. Und als Gott sich selbst mit Jesus Christus versöhnte, da blitzte es und da hat es gedonnert. Am Anfang kamen sogar die Engel und haben erzählt, wir wollen sehen, wie das alles hier passiert da unten. Euch ist eine große Freude widerfahren. Und hier schreibt Paulus weiter an die Korinther, und Gott hat mir und auch mir hier heute Morgen das Amt gegeben, von der Versöhnung zu predigen. Lass dich mit Gott versöhnen. Gott hat uns Jesus gesandt, damit du mit Gott versöhnt wirst. Aber jetzt pass auch auf, was ich dir sage, du musst mit deinem Bruder, deiner Schwester versöhnt werden. Sonst ist alles wie die Katz. Entschuldigung. Alles umsonst. Wenn du dich nicht mit deinem Bruder, deiner Schwester versöhnst, egal wo die herkommen, na, der ist komisch oder der Bruder so komisch, verstehst du, der geht mir auf die Nerven. Wenn du mit denen dich nicht versöhnst, bist du auf dem Holzweg. Was auch immer heißt, ich mag dich nicht. Als ich so in der Gemeinde kam, da steht ein Bruder von den Darbisten, also sind so Ableger von Baptisten, und dann steht der Bruder vorne und sagt, liebe Gemeinde, ich muss euch heute was bekennen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und wahrscheinlich sind mir die meisten nicht sympathisch, glauben wir das. Der Einzige, der richtig steht, das bin ich selber. Und ich habe sogar Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich geglaubt habe, ich bin der einzige Heilige. Die anderen sind alle Sünder, die halten das Wort Gottes nicht ein. Ich lebe das reine Leben, ich habe die reine Wahrheit. Bis Gott mir erlaubt, auf die Nase zu fallen. Und im Dreck zu liegen. Gott hat mir erlaubt, dass ich versage und sage, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich als Sünder angenommen hast. Wir werden nachher das Lied Amazing Grace singen und in diesem Lied, im Englischen heißt es, ganz, du hast mich so einen Knülch, so einen elenden Knülch angenommen. Halleluja. Mich als einen elenden Knülch, Knirps oder was auch immer, hast mich angenommen. Stell dir mal vor, das ist Amazing Grace, Barmherziger, der ich gar nicht wert bin. Denn Gott war in Christus. Und er versöhnte die Welt mit sich selber. Hör mal zu, das, was ich dir sage, zwei Pole. Und dann blitzt es, kurzen. Und er rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat uns aufgerichtet durch das Wort der Versöhnung. Gott will, dass wir versöhnt leben. Ich komme nachher auf eine Geschichte. Ich habe eine Botschaft für heute Morgen. Ob es vielleicht einem passt oder nicht passt, aber ich muss etwas ganz Bestimmtes sagen. was Gott mir aufs Herz gelegt hat, in der Weihnachtsbotschaft. Kein Mensch kann aus sich selbst heraus die Versöhnung erlangen. Du kannst nicht perfekt werden aus dir selbst. Jeder von uns ist von Haus aus ein Sünder. Und wir können Jesus nicht erkennen. Egal, wie christlich du bist, wie religiös du bist, wie viele Gemeinden du schon durchgemacht hast und wie viele Predigten du gehört hast, du kannst Gott nicht verstehen, es sei denn, der Heilige Geist öffnet und sprengt deinen Horizont. Durch Jesus ist der Mensch innerlich wieder aufgerichtet, wieder für Gott zugänglich. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, so wie die Bibel es sagt. In Apostelgeschichte 13, Vers 47. Und der Herr hat uns geboten, aus Jesaja 49, Vers 6 ist das, was Paulus zitiert, oder Petrus war das, er hat uns geboten, ich habe das Licht unter den Heiden gemacht, dass du ein Licht bist. Ich habe aus dir, Paulus, diesen erzkonservativen Pharisäer von Pharisäern, diesen super frommen, ich habe dich zum Licht unter die Heiden gemacht. Du sollst zu denen gehen, wo du jeden Tag dankst, Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin, dass ich kein Heide bin und so weiter. Dieser Saulus von Tarsus, der muss jetzt zu den Heiden gehen und Gott danken, dass Gott ihn dorthin schickt. Weißt du, das ist Revolution. Wir können viel für Erweckung beten. Solange wir nicht gehen, wird es keine Erweckung geben. Wir müssen zu den Menschen gehen, ob wir sie mögen oder nicht. Ah, die stinken. Verstehst du? Wie viele Menschen stinken? Die haben einen ganz anderen Duft. In aller Liebe. Und weißt du, wenn du die Salbung des Heiligen Geistes erlebst, dann macht es gar nichts mehr aus, ob das stinkt oder wunderbar riecht. Ich werde nie vergessen, ich hatte einen Gottesdienst vor vielen Jahren, da war noch der Tito an der Macht, im Untergrund in Jugoslawien und irgendwo da ganz tief unten, bald an der Adria, da hatten wir einen Gottesdienst bei Geschwistern. Wir kamen nachts an und die wollten gleich, oder abends kamen wir an und die wollten Gottesdienst haben, aber die haben keinen Saal gehabt. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben den Hühnerstall ausgeräumt, ausgefegt, Ziegelsteine so gelegt, weißt du, die sind irgendwie kreativ, paar Bretter, und dann saßen wir in dem Gottesdienst. Und als ich reinkam, puh, das hat gestunken im den Hühnerstall. Der Hühnerstall, das stinkt auch, nicht nur im Schafstall. Und nicht nur im Schweinestall, im Hühnerstall. Und dann haben wir gebetet, Gott gelobt und gepriesen. Und weißt du, was ich erlebt habe? So ein Parfüm wurde plötzlich versprüht. Niemand hatte Deodorant gehabt, denn wir waren die einzigen Westler. Und plötzlich hat es so wunderbar gerochen, dass man gar nicht mehr geschmeckt hat, wie das alles riecht. Und das ist, der Heilige Geist überwindet Barrieren, sogar Geruchsgrenzen. Dass du auch die Leute annimmst, die vielleicht, ja, nach Pipi riechen. Und das passiert, wenn ich dort höre und sehe, wie Menschen anderen Menschen dienen. Wir müssen da unkompliziert werden und nicht, ja, da kann ich das nicht, das ist unter meiner Würde. Gott hat sich versöhnt, ihr Lieben. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und hier dann, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Und alles, was passiert, passiert von Gott selbst. Und er hat uns zu einem Licht unter den Heiden gemacht. Dich und mich. Und wo sind deine Heiden? Draußen auf der Straßenseite, an der Straßenseite, im Geschäft, das sind die Heiden, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, die Gott aus dem Weg gehen. Gott hat dich zu einem Licht gemacht und die Leute gucken uns genau in die Augen, die gucken, wie wir reagieren. Weißt du, du musst nicht viel sagen, aber schon den Mund, wenn du den Mund bewegst, da sieht man, wie du reagierst, ob du mitgehst oder nicht mitgehst. Verstehst? Und das ist das Schöne dabei, die Menschen beobachten, wie ein lesbarer Brief von jedermann gelesen, von jedermann beobachtet. Römer Kapitel 14, Vers 9. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Wir haben gesungen, er ist Herr, er ist König. Der Heilsplan Gottes sieht vor, dass irgendwie die Erlösung zu uns persönlich im Geist, in unserer Natur, in unserem Wesen kommt, im Herzen. Im Alten Testament, da ging es um äußere Erlösung, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei oder aus irgendwelchen Belagerungen, dass wir befreit werden. Das war Altes Testament, äußerliche Befreiung. Aber Gott ist nicht bei dem Äußerlichen geblieben, sondern Gott hat uns weiter Erlösung geschenkt, geistige Erlösung. Und die geistliche Erlösung und die geistige Erlösung ist viel wichtiger als die äußere Erlösung. Was nützt es? Du bist äußerlich geheilt und gehst lebendig in die Hölle. Es nützt diese äußere Heilung, Gesundheit und das alles nützt nichts. Du musst auch seelisch, geistlich erlöst werden. Vom Leo Beck, einen Rabbi, der hier in Berlin Rabbi war und der in Theresienstadt Scheiße ausfahren musste. Und wie die Deutschen dann die gedemütigt haben, die haben die Scheiße ausfahren lassen, damit sie wirklich unrein werden. Und die haben gesagt, weißt du, das geht alles vorbei. Sie können uns knechten, sie können uns binden, sie können uns versklaven, aber sie können unseren Geist nicht versklaven. Und Leo Beck kam zurück. Weißt du, der Teufel kann dich äußerlich fix und fertig machen. Aber dein Geist darf er nicht antasten. Taste seine Seele nicht an. Die Seele ist von der Ewigkeit her, du bist mit der Seele schon zur Welt gekommen und du verlässt diese Welt. Ja, dein Körper bleibt hier, aber die Seele geht zu Gott. Taste seine Seele nicht an. Und die haben das überlebt. Die beiden Rabbiner, so ist die Geschichte überliefert. Aber wir haben es einfach auf die Zunge gebissen. Wir haben Gott nicht geflucht. Warum lässt du das zu? Warum müssen wir Scheiße ausfahren? Die Toiletten ausfahren. Warum müssen wir das? Sie haben einfach geschwiegen, mit Gott nicht gehadert. Und das ist nämlich die Versöhnung, dass wir uns mit unserem Schicksal versöhnen. Warum muss ich das tun? Und so sehen wir, wie Gott hier Versöhnung geschaffen hat. Seit Weihnachten ist Gott mit uns, egal wie wir, was für ein Leben wir führen müssen. So wie diese beiden Rabbiner in Theresienstadt. Jesus kam als Retter für ganze Generationen und Nationen. Ich will noch ein paar Wahrheiten hier in den Raum stellen. Die meisten Leute denken, Hauptsache ich werde gerettet. Oh Heiland, Hauptsache ich. Vergiss dich. Du kannst dich ganz vergessen. Denn meine Bibel sagt von der Errettung, du und dein ganzes Haus. Ja, kannst du Amen sagen? Du und dein ganzes Haus. Und weißt du, was das heißt? David war ein König von Gottes Gnaden. Gott hat sein Leben berufen. Die Menschen haben für den kein Pfifferling gegeben. Sein Vater schon gar nicht. Und das ist so schlimm, dass die Eltern das Kind nicht geschätzt haben. Aber Gott hat das Kind geschätzt. Und Gott hat gesagt, wo ist dann? Hast du kein Kind mehr, kein Jungen mehr? Doch, doch, doch. Aber der hütet Schafe draußen. Bring den schnell her. Und dann wurde der David reingeführt und der Heilige Geist sprach, das ist er. Salbe den zum König. Und weißt du, was da passiert? Da gehen Generationen, Könige, eigentlich tauge nichts. Eigentlich tauge nichts. Ahab tauge nichts. Hiskia war auch nicht so perfekt. Auch wenn er ein bisschen fromm war am Schluss. Aber da heißt es immer wieder, oder Salomo auch nicht. Kannst auch Salomo vergessen, verstehst? 900 Frauen hat er gehabt, der Kerl. Überleg einmal, das war seine Geschichte. Und Kompromiss, auf der einen Seite baut er den Tempel des Herrn und auf den anderen Hügel baut er die heidnischen Tempel für seine Frauen, den Götzentempel. Verstehst du, er bringt Götzendienst nach Israel zurück. Ganz besonders. Und da heißt es immer wieder, um Davids Willen werde ich den Thron bleiben lassen. Der Thron wird bestehen bleiben. Um Davids Willen. Und immer wieder, Ahab hätte Gott wegschieben können, wegpusten können. Aber um Davids Willen, bei Hiskia, um Davids Willen, ein Gläubiger in einer Familie reicht aus, um eine ganze Sippe zu retten. Halleluja. Ein Gläubiger. Ein Lamm hat ausgereicht, um den Würgeengel fernzuhalten. Ein Lamm. Ein Lamm. Und auch Jesus. Weißt du, in ihm finden alle Generationen Abschluss. Vorher, Geburt Jesu, eigentlich hast du noch nie eine Predigt gehört über den Stammbaum Jesu wahrscheinlich. Aber zweimal wird uns in der Bibel erzählt, der zeugte den und der zeugte den und geht bis auf Adam zurück. Und bei Jesus hören die Generationen auf. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, beginnt etwas ganz Neues, kommt dieser Gottesvirus in deine Generation, in deine Sippe. Dann wird deine Familie gerettet. Ich mache mir keine Sorgen über meine Familie, meine Kinder, meine Vorfahren und meine Nachfahren. Mach keine Sorgen. Denn ich weiß, die Verheißung ist auf unserer Seite. Du und dein Haus. Du und dein ganzes Haus. Ganze Generationen werden gerettet, erlöst. Wäre Jesus nicht gekommen, wäre David verloren. Sein Leben wäre sinnlos gewesen. Seine Kämpfe wären zwecklos gewesen. Seine Siege wären Luftblasen gewesen. Nur noch null und nichtig, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Aber um Jesu Willen und Davids Willen, da soll immer ein Mann auf dem Thron sitzen. Halleluja. Und wenn du richtig glaubst, richtig zu Jesus stehst, wird dein Haus gerettet.
Ich habe schon so oft erlebt, da ist eine alte Schwester gestorben in unserer Gemeinde in Stuttgart und die wurde beerdigt. Die war die einzige Schwester oder das einzige Kind Gottes aus der Familie. Nach Monaten kommt ein junger Mann, sitzt plötzlich hinten in der Reihe und ich predige, habe den nicht gekannt. Ich predige und dann steht er auf, Pastor, ich möchte mich bekehren. Ich sage, wieso so schnell? Ich muss dir das Evangelium noch predigen, nicht? Dich mal unterweisen, dass du dich bekehren kannst. Nein, ich muss mich bekehren. Meine Oma oder Uroma ist gestorben und sie hat immer für mich gebetet. Und solange sie für mich gebetet hat, ich habe gewusst, mir wird nichts passieren. Aber jetzt ist meine Oma nicht mehr da, jetzt betet sie nicht mehr für mich, jetzt muss ich mich bekehren. Das war mein Zahnarzt. Später war er war ein Zahnarzt. Verstehst du? Der war in meiner Gemeinde und ich muss mich bekehren, weil niemand für ihn betet. Und immer, wenn niemand für die Vorfahren oder Nachfahren betet, dann arbeitet der Heilige Geist. Ich muss selber jetzt beten. Ich muss selber jetzt Gott suchen. Durch Jesus. Und da hören alle Generationen auf und da heißt es, und dieses Geschlecht, das Geschlecht nicht nur der Juden, das Geschlecht der Gläubigen wird nicht vergehen, bis das Reich Gottes wiederkommt und entsteht. Also kann es ganz getrost sein, der Herr wird dich und dein Haus retten. Wir sind durch Jesus infiltriert, so wie die Indianer von den Spaniern, als sie nach Amerika kamen. Sie haben diesen negativen Virus gebracht. Aber Jesus hat einen positiven Virus in uns gebracht. Dass uns dieser Gen, der uns fehlt, der siebte Gen, was uns fehlt, dass wir plötzlich Gott loben können und preisen können in anderen Sprachen. Das ist, was Jesus in unser Leben hineinbringt, diesen Gottesvirus. Und den bekommt der Teufel nicht mehr aus uns raus. Halleluja. Wir sind durch die Gnade Gottes positiv vergiftet. Halleluja. Verseucht. Da kannst du erzählen, da kannst du den... Du kannst mit den Leuten machen, was du willst. Gottes Segen gilt. Wenn Gott einmal in unser Leben eingesickert ist, dann wir können Gott nicht verlieren. Denn, weißt du, wir sind zu weit gegangen. Wir haben schon zu viele Erlebnisse gemacht. Wenn du all das, alles vergessen solltest, du bist schon 1000 Meilen mit dem Herrn gegangen. Dieses Erlebnis, jedes Erlebnis, diese Geschichte und jene Geschichte, da war Gott dabei, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war nichts. Aber so viel Nichts hast du nicht in deinem Leben. Du und dein ganzes Haus und alle, die mit dir mitfahren. Weißt du, wir denken ja, aber die sind alle nicht gläubig. Frag doch nicht. Der Apostel Paulus, als er auf seiner Überfahrt war nach Rom, der hat sogar das mit Ungläubigen das Abendmahl gehalten. Hör mal, lies mal richtig. Und wir haben das Mahl gehalten und den Rest haben wir über Bord geworfen. Und so wie Gott gesagt hat, das Abendmahl gehalten und Gott hat, der Engel des Herrn hat zum Paulus gesagt und alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. 276 Seelen. Überleg einmal, alle. Und es sind alle gerettet worden. Auch der Kapitän. Der Segen wirkt sich nach meiner Bibel bis ins tausendste Glied, bis ins tausendste Generation wirkt sich der Segen Gottes auf. Lies mal. Aus 2. Mose Kapitel 34, Vers 6 und folgende Verse. Gott sagt, und hier heißt es, Gott ist barmherzig und gnädig, der tausenden Gnade gewährt und vergibt die Missetat. Wenn einer die Vergebung der Sünden in der ganzen Sippe hat, dann gilt das für die ganze Sippe. Halleluja. Ja. Sei nicht so engherzig. Gott ist kein kleinkarierter Gott. Gott ist großzügig im Vergeben. Und hier lese ich weiter. Und er wird die Missetat vergeben, die Übertretung und Sünde aller, aber ungestraft wird er lassen und niemand und so weiter. Auch die Eltern und die Ureltern, deshalb ist es Blödsinn, dass du da diese ganzen Familienflüche da aufrollst und aufrollst und aufrollst. Da freut sich nur der Teufel und reibt sich die Hände. Wir müssen das nicht, die ganzen Familienflüche. Mein Vater war Freimaurer. Oh, meine Urahn war ein Mörder. Und was weiß ich, was die alles gewesen sind. Ich weiß gar nicht, was die alles gewesen sind. Und mich interessiert das auch nicht. Aber du wirst gerettet und dein Haus mit dir. Der Simon von Kyrene, der hat ein einziges Mal eine gute Tat für den Heiland getan. Hat das Kreuz Jesu getragen, als Jesus zusammenbrach. Und schau, sogar Jesus brach zusammen, Bruder, Schwester. Deshalb musst du dich nicht schämen, wenn du mal zusammenbrichst. Wenn du mal Nervenzusammenbruch hast. Wenn du mal geistlich Schiffbruch erleidest. Du musst nicht sagen, die Welt geht unter. Weißt du, was war bei Simon von bei Jesus passiert ist, da kam gleich der Bauer, der Simon von Kyrene, und der Soldat sagt, pack und hilf ihm, das Kreuz zu tragen. Und dann heißt es von Simon von Kyrene, seine beide Buben sind Aposteln geworden. Nur von einer einzigen Tat, was er für Jesus getan hat, sein Kreuz getragen. Bis ins tausendste Glied. Gottes Gnade wirkt über Generationen. Das kannst du gar nicht fassen. Die Gnade Gottes ist viel stärker als das Böse. Und ich habe die letzten Tage auch euch über das Licht gepredigt. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Die Dunkelheit hat keine Energie. Deshalb, ich reg mich über Dunkelheit gar nicht auf. Über das Negative. Das ist, weißt du, Gott macht aus dem Negativen immer positiv, was Positives. Der Lazarus, der stinkt. Verstehst? Stör dich nicht, wenn der Lazarus stinkt. Und genau aus dem Gestank macht Jesus die größte Herrlichkeit. Er beeilt sich nicht. Er lässt den Lazarus sterben. Er greift nicht ein in das Problem. Hätte alles machen können. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben, sagt die Martha. Und dann kommt Jesus und weckt den Lazarus auf. Und die kamen jetzt zum Lazarus, die Juden. Und die haben Lazarus nicht befragt wegen Jesus, sondern sie haben ihn sogar mehr befragt und mehr bedrängt, als Jesus damals bedrängt wurde. Lies mal in der Geschichte nach. Plötzlich ist der Lazarus so neugierig. Du, wie war das Leben nach dem Tod? Was hast du dort gesehen? Und wie geht's dort weiter? Verstehst du? Es reicht. Weißt du, wenn du dein Leben kennst, mit deinem Leben fertig wirst und so weiter. Und dann hast du einen kollektiven Segen über dein ganzes Haus, deine ganze Familie, über den ganzen Landstrich womöglich. Ein einziger Gläubiger reicht aus in eine Gegend. Schau die Missionare, die betreten da irgendeinen Stamm, ein Volk und sie bringen den Segen Gottes. Menschen werden erweckt. Der Segen Gottes heilt Wunden. Wenn wir anfangen zu vergeben, dann kommt der Mensch wieder zu Gott zurück, bekommt seine alte Würde. Und die Gnade ist stärker, so wie das Licht, stärker als jede Schuld, als alles Zerstörerische, als jede Verletzung, als alle die Wunden. Weißt, Leute kritisieren nur rum. Vergiss doch die Leute. Halt nicht viel von Leuten. Du sagst, Bruder Marudis, was sagst du? Wir sollen die Menschen lieben. Jesus hat auch gesagt, die Leute sind alles Lügner. Die lügen 200 Mal am Tag, die Burschen. Verstehst? Also, sie sind alles Lügner. Halt nicht so viel und mach gar nicht so großes Theater damit, was die Menschen machen. Wichtig ist, wie stehst du zu Gott? Wie stehst du zu Gott? Das Gute wirkt länger als das Böse, das Negative. Der Segen wirkt weiter. Sogar baut der Kinder Häuser. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Er wirkt über 1000 Generationen hinweg. Das sind lange Zeiträume. Das Gute, dass ein Mensch tut, denk nur an Simon von Kyrene oder irgendjemand anders, ist nicht vergeblich. Über 1000 Generationen, rechne mal aus, was das alles bedeutet, wie viel das ist, wie lang das ist. Wahrscheinlich haben wir bis heute noch gar nicht ausgeschöpft, den ganzen Segen von Adam bis den letzten Mann, letzte Frau in dieser Welt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns ganz radikal Jesus unterstellen und sagen, Herr, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, so wie Josua. Egal, was die anderen machen. Interessiert dich nicht um die anderen. Schau nicht zurück. Wer folgt mir nach? Wer redet? Wer unterstützt mich? Wer betet für mich? Bete selber. Du hast Kontakt mit dem Himmel. Du hast Verbindung. Rede mit Gott. Jesus ist ein gerechter König, Halleluja. Und er wird es vergelten und sein Lohn kommt mit ihm, heißt es in der Bibel. Halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet. Sein Programm ist Gnade, sein Regierungsprogramm ist Gerechtigkeit. Seine Herrschaft soll die ganze Welt erfassen. Und du und ich, wir sind berufen, nicht zum Schlafen, nicht hier in der Gemeinde zu sitzen. Du und ich, wir sind berufen, um mit Christus zu herrschen. Zu herrschen über Schlangen und Skorpione, was das auch immer bedeutet. Den Teufel, die Verführung, Versuchung, Anfechtung. Wir sollen unsere Anfechtungen im Griff haben. Teufel, hier ist die Tür. Geh mal raus. Oder mach Fenster auf und schmeiß ihn zum Fenster raus. Verstehst du? Das ist so einfach. Wir haben mal in der großen Kirche eine liebe Schwester gehabt, die ist schon beim Herrn, Emi hieß sie, und sie hat irgendwie die Predigt vorne machen, vorne Gottesdienst und Predigt, und plötzlich packt sie der Heilige Geist. Dann nimmt sie da eine Tischdecke, rollt zusammen, ich glaube Tischdecke war es, und rennt raus zur Tür und schmeißt raus, Satan, du gehörst raus. Du hast hier in dieser Kirche nichts zu suchen. Und das gilt, ja, weißt du, Gott wirkt und Gott hat in deinem und meinem Leben einen Platz und der Teufel hat nichts zu suchen. Und wenn du so voll von Gott bist, so voll von Gott bist, hat der Teufel keinen Platz. Ich werde nie vergessen, Jan Zuccarelli war mal bei uns aus Argentinien und er hat gepredigt. Weißt du, und der ist kein emotionaler Prediger, der geht so ganz leise durch und sagt, Geschwister, hier im Raum, wenn jemand nicht mit Gott einverstanden ist und nicht eins ist oder kritisiert oder was auch ist, der soll jetzt nach Hause gehen. Und Pastor, du schließt die Tür aus. Und weißt du, da war ein so frommer Russlandbruder. Weißt du, der war heilig als der liebe Gott selber. Plötzlich springt er hoch und ich habe den Mann noch nie so schrecklich gesehen. Stimmt das? Ich habe sogar Angst bekommen, wie ein Teufel. Und der ist rausgerannt und ich habe an die Tür zugeschlagen. Und er kam nie mehr wieder. Weißt du, aber das ist so, schließt ein Haus zu im Namen Gottes. Weißt du, der ging nur so. Der ging nur so und dann wirkte der Heilige Geist. Gott wirkt sogar mit seinem Finger. Da muss nicht groß auf Faust oder ein Hammer und ein Schwert kommen. Unser Leben sollte ein Segen sein. Und du musst nicht so kompliziert machen. Sei so ganz natürlich und ganz normal. Die meisten Leute sind abnormal, weil sie Gott und die Welt nicht verstehen. Die sind falsch gewickelt oder vom Wickeltisch gefallen. Je nachdem, alles ist möglich. Ja, du willst deine Oma, dein Opa, du willst deinen Bruder, deine Schwester, deine Kinder oder deine Enkelkinder im Himmel sehen, dann tu was für den Herrn Jesus. Arbeite für Gott, baue Gottes Haus und Gott wird dein Haus bauen. Gott wird dein Haus bauen. Ein Krümel Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und da hast du etwas. Weißt du, ein Krümel, da muss nicht was ganz Großes sein. Oh Gott, eine riesige Gemeinde. Was ich hier tue, ich predige hier zu euch. Ich könnte auch woanders predigen. Oh, bei uns in Rumänien oder sonst was. Das sind bis 700 bis 800 Leute manchmal an manchen Tagen. Oder manche Gottesdienste. So, die wachsen besser, die ausländischen Gemeinden wachsen besser als die einheimischen Gedanken in aller Liebe. Warum? Weil sie offen sind für Gott. Sie sind unkompliziert. Sie preisen Gott, sie dienen Gott, machen Haufen Fehler. Aber Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Aber ein Krümel Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und dann hast du immer was zu essen. Im Himmel wirst du dann sehen, meine Oma, meine Verwandten. Als meine Mutter starb, habe ich gleich am nächsten Tag eine Vision gehabt, ein Gesicht oder Traum, eher ein Traum. Und dann kommt meine Mutter vorne, die will bei mir wohnen, hieß es im Traum. Dann sehe ich meine Oma und dann an diesem Schweif hinten habe ich noch ganze Menge von Leuten gesehen, die ich gar nicht kenne. Und dann sage ich, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer. Wie wollt ihr alle bei mir wohnen, bei uns wohnen, verstehst du? Und du glaubst gar nicht, was für ein Schweif hinter dir ist, so wie bei einem Komet. Ein Schweif, da ist gar nichts. Das ist nur, verstehst du, aber Gott will diesen ganzen Schweif retten. Alle, die mit dir mitfahren. Im Himmel wirst du sehen, was alles passiert, wenn du ernsthaft bist, dem auf und aufrichtig bist und nicht leichtfertig das Leben lebst, sondern wirklich tiefsinnig und sagst, Herr, ich will dich lieben. Ich will nicht das Geld lieben. Ich will nicht die Äußerlichkeiten lieben. Ich will das und jenes nicht lieben. Ich will nur dich lieben. Nur dich. Denn das Einzige, was der liebe Gott von uns erwartet, ist Liebe. Er hat uns geliebt, dass es seinen Sohn gab. Und das Einzige, was als Feedback erwartet er, dass wir ihn lieben. Ein Lamm reicht aus für die ganze Sippe. Damals. Jesus ist das Original Gottes, unser Vorbild, der Prototyp der Menschheit, das Modell aller Dinge, das Maß aller Dinge. Er ist es. Und wenn du dich an Jesus hältst, wirst du noch viele mitziehen. Je radikaler du dich an Jesus hältst, desto mehr erlebst du mit Gott. Und die ganze Menschheit wird an Jesus gemessen. Er ist der neue Adam. Gott hat seine Liebe hier in uns investiert. Und Jesus ist, ja, fleischgewordener Gott. Und du bist auch ein fleischgewordenes Gotteskind. Klingt komisch vielleicht, was ich dir sage. Weißt du, denkst, das wäre Gotteslästerung. Nein, das ist keine Gotteslästerung für mich. Mag sein, aber ich mach's wie Gott. Ich will Mensch werden und ich will ein Kind Gottes werden und Kind Gottes sein und Kind Gottes bleiben. Christsein, Göttlichkeit, Heiligkeit wird an der Liebe erkannt. Weißt du, die Esoteriker, Spiritisten haben die ganzen Wahrheiten uns geklaut. Peace, Friede, Friede, Friede. Verstehst du? Das ist Diebstahl. Wir sind die Kinder des Friedens, nicht die Alternativbewegung oder was auch immer ist. Die haben uns geklaut, die haben uns Liebe geklaut. Verstehst du? Und haben Sex draus gemacht oder was sonst noch alles. Schmuserei, Gefühlsduselei. Aber die Liebe, das ist das Echte. Gott ist Liebe. Nicht die Liebe, Gott ist Liebe. Das ist so wichtig, dass wir das Wortchen die weglassen. Das ist nicht irgendwie eine materielle Liebe, nein, eine freie Liebe. Gott zählt nur die Liebe. Bei ihm ist die Liebe das Wichtige, diese selbstlose, bedingungslose Liebe. Und darauf kommt es an. Warum gehen so viele Ehen auseinander? Weil die Liebe fehlt. Und die ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele. An der Liebe wird man erkannt. Nicht an dem Gesang und Gejodle und Gejauchze, an der Liebe. Weißt du, was das bedeutet, Liebe zu haben? Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das ist, was wir wieder erwecken möchten, die erste Liebe. Lieber Gott, schenk uns in unserer Gemeinde oder in den Gemeinden, wo wir auch immer sind, schenk uns die erste Liebe. Wahre Christen suchen nicht sich selbst. Wahre Christen, sie geben sich hin. Und das ist du und dein ganzes Haus, dass wir gerettet werden. Fang an, für andere da zu sein. Denn du wirst gesegnet, wenn durch dich andere Menschen gesegnet werden. Verstehst du das? Dir wird gedient, wenn du anderen Menschen dienst. Und für die anderen Menschen was tust. Heute ist nicht populär, Opfer zu bringen, das etwas für andere zu tun. Ja, ich möchte gesegnet werden. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen. Ich möchte Gott loben und preisen. Ich. Nein, lass die anderen Gott loben und preisen. Und mach ihnen Freiraum, dass sie Gott loben und preisen. Jesus sagt, wer der Größte unter euch allen sein will, sei euer aller Diener. Jesus kam als Diener. Als Diener. Häuslerbauer. Der hat für die anderen Häuser gebaut. Und selbst hat er kein Haus gehabt. Herr, wo bist du zur Herberge? Ständig diese dumme Frage. Wahre Größe entsteht durch Dienen. Nicht durch Verdienen, sondern durch Dienen. Ja. Ist so wichtig, dieses Dienen. Ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz und da gebe ich mich so hin, dann kommt einer auf mich zu und sagt, guter Mann, was springt Ihnen dabei raus? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich muss noch Traktate bezahlen, ich muss meine Zeit hier opfern, was springt mir dabei raus? Und ich habe viel nachgedacht, was springt mir wirklich dabei raus? Umsonst habe ich es empfangen. Weißt? Und weißt du, das ist die Liebe. Ich habe die Liebe Gottes nicht verdient. Umsonst. Und jetzt mache ich umsonst weiter. Und ich habe schon Gottesdienste gehalten. Umsonst. Manchmal bin ich eingeladen worden als Evangelist. Die Gemeinde war klein. Und die haben gesagt, wir können es nicht bezahlen. Wir können dir nicht einmal deine Spesen bezahlen. Ich habe gesagt, ist egal. Ich komme trotzdem. Wenn ich den Ruf Gottes habe, um euch zu dienen, dann komme ich. Und so. Und dann hat Gott mich mehr als entschädigt. Und ich habe auch noch nie, wenn ich Evangelisten eingeladen habe, wenn der anfängt mit dem Geld zu rechnen, habe ich gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen, ihr seid nur Moneymacher. Mit diesen Pastoren und Evangelisten habe ich nie was zu tun gehabt. Ich weiß auch von Billy. Der Billy hat mir nie was gesagt, was er kostet. Und es hat viel Geld gekostet, von Amerika, von Texas hierher zu kommen. Aber Gott hat uns immer finanziell geholfen. Weißt du, und Gott hat uns reichlich gesegnet, sogar mehr als reichlich. Damals hast du noch Geld eingezahlt, ja. Zusammengezählt. Ja, Gott hat uns reichlich gesegnet. Wenn wir Gott dienen, müssen wir nicht aufs Geld drücken, aufs Opfer drücken. Wer spendet da was Großes? Nein. Wir werden beschenkt. Und deshalb das Geheimnis des Dienstes ist, einfach diene. Frag nicht, was kommt dir dabei raus, was springt dir dabei raus. Es wird schon was rausspringen. Denn wir dienen Gott nicht umsonst, steht in meiner Bibel. Wer anderen dient, der profitiert selbst am allermeisten. Der bekommt Anerkennung, so wie hier in dem Gleichnis, was Jesus sagt, der wird der Größte sein. Die echte Menschwerdung ist, dass wir einander Gehilfen werden. Gehilfen im Glauben. Ich habe mal eine Hochzeit gehalten und habe einfach ein Bibelwort rausgesucht, dass wir einander Gehilfen sein sollen, Gehilfen zur Freude. Und das habe ich da innen in der Bibel reingeschrieben. Dann sagten, ich möchte diese Bibel nicht haben, sagt der Mann. Also ich möchte nicht ein Gehilfe sein, meiner Frau und so weiter. Und ich sollte die Bibel zurücknehmen und dann ihnen eine andere Bibel schenken mit einem anderen Text. Wie es auch immer, ich habe es gemacht. Weißt du, machst es. Aber was ist passiert? Nach 3-4 Jahren ist die Ehe auseinandergegangen. Weil der Mann kein Gehilfe sein wollte für die Frau. Die sollte meine Gehilfen sein. Nein, wir sind beide miteinander, Mann und Frau, einander Gehilfen. Der eine fällt, der andere richtet es auf. Und so weiter. Und so putzeln wir durch die Gegend. Aber du siehst, wenn einer kein Gehilfe sein will, kannst vergessen, den gleich schicken da, wo er herkommt, wo der Pfeffer wächst und der Hase gute Nacht sagt. Aber so war's. Ich habe darüber nachgedacht. Das sind Geschichten, die ich praktisch in den 50 Jahren erlebt habe meines Dienstes. Ohne Opfer gibt es keinen Segen. Und so, Gott hat uns Jesus gesandt und er sendet uns heute. Und in meiner Bibel heißt es, so wie der Vater mich gesandt hat. Weihnachten. Jetzt komme ich auf mein Thema langsam. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Jeder von uns ist ein Gesandter Gottes, ein Apostel, ein Evangelist, ein Missionar, um die Ernte einzubringen, Reich Gottes zu bauen, Menschen für Gott zu begeistern. So sende ich euch. Viele sind eingeladen, aber die, die eingeladen wurden, die sind nicht gekommen. Verstehst du? Das hat der Heiland schon so ein Fiasko erlebt. Du ladest ein. Ich werde nie vergessen, wir haben Traktate auf dem Büchertisch gehabt und da hat so ein kleiner Bub Traktate genommen und dann in der Umgebung mit in den Briefkästen verteilt. Dann kommt er, als er fertig war am Nachmittag, kommt er und sagt, Pastor, wir müssen bald anbauen. Ich habe 280 oder so viele Traktate verteilt. Wenn die alle kommen, wir haben hier gar keinen Platz. Wenn wir nicht diesen kindlichen Glauben haben, brauchen wir nicht einladen. Wenn du niemand erwartest, brauchst du auch niemand einladen. Wir sind Knechte, mehr haben wir nichts, mehr tun wir nichts und so weiter. Und die eingeladen waren, die haben eine Hochzeit, zu der Hochzeit, die haben immer faule Ausreden gehabt. Wir haben einen Ochsen gekauft, wir haben Grundstück gekauft. Also so dumme Leute möchte ich auch noch treffen, die alles kaufen und nicht angucken, was sie kaufen. Wir haben eine Frau genommen, ich kann nicht kommen. Wir sind seine Knechte und wir müssen dann nach der Aussage Jesu an den Hecken und Zäunen gehen und die Landstreicher aufsuchen. Und die Landstreicher sind nicht perfekt. Die sind vom Leben frustriert, sie sind mühselig, sie haben schreckliche Dinge erlebt. Meine Frau ist weggelaufen, das Haus ist abgebrannt, ich bin gekündigt worden. Das sind alles gebrannte Leute. Menschen suchen Trost, sie sind abgeschrieben. Also bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Komm, bemühe dich nicht um sie. Aber gerade diese Leute will der Herr Jesus haben, diese Landstreicher. Diese Landstreicher. Wir müssen nur einladen, nur Menschen bitten, vielleicht Menschen auch mal abholen. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart in der Gemeinde gehabt, die hat wirklich ihr Herz auf dem rechten Fleck gehabt. Und diese Schwester Käthe. Und die ladet Leute ein. Und dann sagte sie, nein, ich komme nicht. Hat sie jemand eingeladen in unserer Gemeinde? Nein, ich komme nicht. Und was willst du? Ich möchte rote Wurst haben, Bratwurst. Und dann sagte, komm, ich bezahle dir rote Bratwurst. Aber zuerst musst du mit mir mitgehen, in den Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst kriegst du deine rote Wurst mit Bratwurst und Coca-Cola noch dabei. Und tatsächlich, und der Mann hat sich bekehrt, ist ein treues Glied in der Gemeinde geworden, hat noch seine Familie mit in die Gemeinde gebracht. Weißt du, Gott rettet nicht einzelne Menschen. Wir sollen aufhören, als so Individuen, als einzelne gerettet zu sein. Gott rettet immer ganze Familien. Dein Freundeskreis, deine Sippe, was auch immer ist. So, er hat uns eingeladen. Und jetzt müssen wir selber kommen. Und jetzt müssen wir sogar noch andere einladen. Niemand kommt von selbst. Wenn ich genau angucke, all die Leute, die ich kenne, die durch meinen Dienst gegangen sind, keiner ist von selbst gekommen. Ich musste sie alle abholen. Alle miteinander. Oder du bist auch von irgendjemand abgeholt worden. Da hat man dir so ein Zettelchen gegeben, eine Adresse, Telefonnummer und jemand hat dich angerufen. Drüben in der Nazareth-Kirche war eine Gruppe drin bei mir in Untermiete. Weißt du, wie die raffiniert gemacht haben? Da will ich zum Kino einladen. Da läuft ein toller Film. Können wir nicht zusammen einen Film angucken? Die sind ins Kino gegangen. Und dann als Revanche, so du mir, so ich dir, dann hat er gesagt, du, darf ich dich nicht am Sonntag einladen zum Gottesdienst nächsten Sonntag. Und so haben sie die Gemeinde gebaut. Verstehst du? So haben sie die Gemeinde gebaut. Die haben ihn zum Kino eingeladen, zum Essen eingeladen. Verstehst? Und nicht gesagt, komm zu dem Heiland. Weißt du, wir laden gerne die Leute zum Heiland ein, aber die wollen da die Bratwurst haben. Oder was sonst noch. Uns hat jemand eingeladen, zum Kaffee vielleicht. Und wir haben die Einladung angenommen, wir haben Kaffee getrunken und jetzt sind wir verpflichtet. Nach dem römischen Gefühl, nach der römischen Satzung. Das Reich Gottes ist eine Kettenreaktion. Wird gebaut durch Mundfunk. Halleluja, nicht durch Rundfunk, durch Mundfunk. So wird das Reich Gottes gebaut. Das Feuer Gottes, du brennst und wenn du brennst, du wirst ein Brandstifter. Das ist wie, so kam Jesus als ein Brandstifter Gottes in diese Welt. Was der ausgelöst hat, eine riesige Lawine. Der hat kein Buch geschrieben, aber wie viele Bücher sind über ihn geschrieben worden. Der hat kein Haus gebaut, aber wie viele Gotteshäuser wurden gebaut in seinem Namen. Er hat kein einziges Lied gedichtet, aber wie viele Lieder wurden über Jesus gedichtet, ganz besonders im englischen Raum. Also die Deutschen können das gar nicht richtig singen. Weißt du, sie sind sehr abstrakt. Griechen und Juden und Deutsche, die sind im gleichen Kaliber, so richtig abstrakt. Aber die Engländer, wenn die singen, Jesus, du bist süßer als Zucker in der Dose. Halleluja. Preis den Herrn. Das ist, da kriegst du gleich, da läuft Saft im Mund zusammen, wenn die so begeistert sind. Das Reich Gottes wird durch Menschen gebaut, die einfach Gott lieben, die nicht nur auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken oder Kaffee schlürfen. Nein, durch Menschen, die hingehen. Und Jesus gab uns einen Auftrag, geht hin in alle Welt. Und missioniert. Macht was. Und wir möchten, dass Jesus bei uns ist. Und ich warne euch, Jesus ist nicht bei dir, wenn du nicht missionierst. Er ist nicht bei dir. Denn im gleichen Atemzug sagt der Herr Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du nichts für Gott tust, tut Gott auch für dich nichts. Gute Nacht. So einfach geht es. Deshalb geht hin in alle Welt. Wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Mach irgendetwas. Natürlich nicht nur für die Kirche. Und ich lade dich nicht ein, für eine Kirche was zu tun. Tu das für Gott. Und nicht nur für die Menschen, die du lieb hast oder nicht lieb hast, die dir sympathisch sind oder nicht sympathisch sind. Tu es für Gott. Und alles, was ihr dem geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Herr Jesus. Viele Christen, die schmoren im eigenen Saft. Und dabei kommt nicht viel raus, weil da nicht viel drin ist. Wir müssen so machen, wie Gott macht. Ganz einfach, ganz simpel. So wie er es gemacht hat, sich unter den Menschen mischen. Ich war in Atlanta und habe eine Gemeinde besucht mit 16.000 Mitgliedern und der Pastor hat was ganz Raffiniertes angefangen. Der hat die Leute, weißt du, nur normalerweise eine christliche Gemeinde, freikirchliche Gemeinde, pfingstliche, charismatische Gemeinde schon erst recht, die haben gesagt, kommt raus aus der Welt, raus aus den Vereinen, raus aus den verschiedenen Gruppen, kommt in unsere Gemeinde, hier ist euer Platz. Der Pastor hat ganz einfach gesagt, Leute, tretet in Vereine ein. Fußballverein, was weiß ich, alle möglichen Vereine, tretet in Vereine an, denn das ist euer Arbeitsfeld, die Vereine. Und dort sollt ihr Licht und Salz sein. Und dort sollt ihr nach den Menschen gucken, wie geht's ihnen, was brauchen sie, was fehlt ihnen. Wir müssen auf die Menschen zugehen und uns unter die Menschen mischen. Das hat Jesus getan, das hat Gott getan. Mach's wie Gott. Halleluja, mir gefällt diese alte Postkarte. Mach's wie Gott, misch dich unter den Menschen. Viele wollen nur kuscheln. Ach, süße Heiland, wunderbarer Jesus. Die wollen nur kuscheln, angenehme Zeit haben, ein bisschen lächeln und schmunzeln. Nein. Wir sollen uns mit den Menschen mischen und uns nicht einigeln und isolieren. Nein, also mit denen, weißt du, die rauchen, die saufen, die fressen, was weiß ich, was die alles machen, verstehst du? Ja, die Leute. Und die riechen nach Knoblauch. Ja, das gehört auch dazu. Ja, oder was weiß ich, nach was sie riechen. Weißt du, Jesus hat sich nicht abgekapselt, nicht vor den Pharisäern. Der ist zu den Pharisäern gegangen, hat gegessen, ob sie ihm die Füße gewaschen haben oder nicht, spielt keine Rolle. Der ist zu den Sündern gegangen, zu den Aussätzigen gegangen, der hat nicht Angst gehabt, ich werde angesteckt. Wenn du für Gott dastehst, wirst du nicht von diesen Krankheiten angesteckt. Glaub mir das. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ich will auf das Wesentliche noch kommen. Gott hat das Licht durch Jesus in diese Welt gebracht. Und in Johannes 20, Vers 21 und folgende Verse. Wie der Vater mich gesandt hat. Hör zu. Das ist Gottes Wort, nicht Matthäus Worte. Gottes Worte sind es. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und er hauchte sie an. Und jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir egal. Weißt du, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch haben Menschen auf dieser Basis gearbeitet. empfangt den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kannst du sowieso nichts tun und wird nichts draus. Und dann heißt es weiter, warum soll ich den Heiligen Geist empfangen? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Vergebt den Menschen. Ach, Herr, sie sind unwissend. Bisschen Dummele. Vergib ihnen. Wenn ihr sie nicht vergebt, dann wird Gott auch euch nicht vergeben. Halt dich fest. Dann rennst du ohne Sündenvergebung durch die Welt und gehst in die Ewigkeit ohne Sündenvergebung. Und jetzt sendet uns der Herr Jesus, mach dich bereit. Wir sind Gesandte, Weihnachten. Wir wollen nicht nur süßer Jesus singen. Nein, wir wollen gesandt werden von ihm. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sei klug und sei ohne falsch. Jetzt guck, dass du durchkommst. Und wenn du auch selbst mit den Zähnen fletschern. Das ist unsere Herausforderung. Auf dich wartet kein bequemes und einfaches Leben. Das Christenleben ist voller Herausforderung. Ja, und was ist, wenn sie mich rausschmeißen? Oh, ich habe schon Dinge erlebt. Ich bin mal beim Traktate verteilen, mache eine Straße und dann klingel ich und gebe da einem Mann ein Traktat. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht und so weiter. Und schlägt gleich die Tür zu. Dann gehe ich die Straße weiter und mache da einen Bogen, komme wieder zurück. Und dann stehe ich wieder an der gleichen Tür. Verstehst du? Habe ich Ihnen nicht verboten. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Habe ich gesagt, ja, tut mir leid. Aber doppelt hält vielleicht besser. Vielleicht brauchen Sie doch. Und weißt du, was der Mann gemacht hat? Der hat sich auf mein Gespräch eingelassen. Zuerst werden Sie abweisen. Und sei froh, dass Sie dich abweisen. Denn die müssen ja auch nachdenken und das Ding verarbeiten. Verstehst du? Aber du kommst wieder. Morgen kommst du wieder. Heute hast du diesen Auftrag hier. Geht hin, predigt das Evangelium. Sei der barmherzige Samariter, hilft ihm rauszukommen aus seinem Koma. Menschen stehen am Grabesrand. Wir haben früher so ein schönes Lied gesungen. Suche vom Grabesrand. Seelen gehen sterben und so weiter. Suche die Menschen, die am Grabesrand stehen. Weißt du, wir müssen für Menschen sogar Menschen dienen, die im Sterben sind. Von denen hast du gar nichts mehr. Aber du kannst wenigstens ein Stück weit die Leute begleiten auf dem Weg zur Ewigkeit. Ich predige in Neukölln, auf dem Friedhof dort, in der Harzenheide, glaube ich, oder wie dieser Friedhof heißt, weiß ich nicht mehr, am Hermannplatz auf jeden Fall. Und ich bereite mich auf meine Leute zu predigen, da kommt Peter Dippel raus und sagt, Pastor, also das ist was hier glatt, wir wechseln uns hier gegenseitig ab. Und dann sagt er, weißt, das ist der einzige Dienst, den man vielleicht noch an Menschen tun kann, sie zu Grabe tragen, denn manche Leute werden beerdigt wie Hunde. Verstehst du, die werden verscharrt, kein Gebet, kein Vater unser, gar nichts. Suche Menschen am Grabesrand. Der Teufel streitet auch um den Leichnam der Menschen noch, damit sie keine christliche Beerdigung bekommen, damit kein Gebet gesprochen wird. Es ist so wichtig, dass wir die Menschen in die Hände Gottes legen und die Seele in Gottes Hände legen und Gott anbefehlen. Denn das war im Judentum, im Alten Testament gang und gäbe, anständig beerdigt zu werden. Suche die Menschen am Grabesrand. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Die Jünger Jesu sind Missionare. Sie ergreifen die Initiative. Sie gehen, betreten manchmal Neuland. Sie bringen sich ein. Die ersten Missionare von Graf Zinzendorf, die sind nach Alaska gefahren und nach Grönland als Missionare ausgesandt. Verstehst? Die kamen in der Eiswüste, die kamen alle um. Aber sie haben eines gelernt, Gott zu dienen, da, sogar wenn die Gegend eiskalt ist. Nicht nur in süß. Schönen Süden, da wo die Palmen wachsen, nach Grönland. Und wir müssen Frucht bringen. Da ist ein Missionar, gerade von den Herrenhuter Brüdergemeinde gewesen, da ist ein Missionar zu den Afrikanern gegangen und nach kurzer Zeit ist der Missionar des Landes verwiesen worden, weil er Umsturzrevolution war und er konnte nichts erreichen und er hat das Land verlassen. Der hat aber nur eine alte Frau bekehrt. Und getauft. Nur eine einzige alte Frau. Und nach einigen Jahren kommen andere Leute nach Afrika und die finden dort eine Gemeinde vor. Und durch diese alte Frau sind so viele neue junge Leute zum Glauben gekommen, weil die Frau den Glauben ausgelebt hat. Die hat nicht viel gewusst, aber das, was sie wusste, hat sie weitergegeben. Und genau das, was du weißt, was du kannst, das solltest du weitergeben. Vergiss die ganze Salbung, was du manchmal so denkst. Ach, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Die heilige Salbung bleibt auf dir ruhen, wenn du Gott dienst. In aller Liebe. Halleluja. Den Armen das Evangelium predigst. Wenn du, ja, Menschen, das die frohe Botschaft bringst, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Gefangene werden frei. Wie viel, was könnten wir manchmal tun? Wenn ich so früher in den Ostblock gefahren bin, eines meiner Vorzüge war, ich habe immer versucht, ins Gefängnis reinzukommen, um einfach den Leuten Schokolade zu bringen, ein paar Süßigkeiten. Und dann habe ich gefragt, darf ich auch noch mit den Leuten was kurz was sagen, so 3 Minuten oder ein Gebet sprechen. Und wie oft habe ich erlebt, gerade in Königsberg ist eine Gemeinde im Gefängnis entstanden. Gott schenkt offene Türen, wenn wir nur zugehen. Du musst nicht nur gleich das Evangelium bringen im Namen Gottes. Nein, bring ihnen eine Tafel Schokolade. Und da öffnen sich die Herzen. Und dann sagst du, darf ich noch mit euch beten? Du wirst sehen, was da passiert. Viele Menschen, die regen sich auf. Christen müssen sich schämen. Weißt du, sie sagen die Wahrheit nicht weiter. Sie wissen ganz genau. Aber sie unterschlagen die Wahrheit. Sie klagen, richten einander, gegeneinander, kritisieren einander, entmutigen einander, wo es nur geht. Du singst nicht richtig. So eine Schieflage, verstehst du? Du brummst. Ja. Ich habe Stimmbruch, verstehst du? Aber ich kann Gott loben und preisen, wenn ich will. Und dann schimpfen sie und dann ziehen sie übereinander los. Wie sollen die Schwachen tragen? Und den Schwachen helfen, dass sie Öl in ihre Lampe bekommen. Der Herr Jesus sucht Frucht und die Frucht ist Liebe. Liebe und nochmals Liebe. Und Jesus hat einmal zu Petrus gesagt, er sagte zu dir und zu mir, was einmal in der Bibel steht, das gilt für uns alle. Peter, wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Dann stärke deine Brüder. Wir sind da, um unsere Brüder zu stärken. Mein Ziel mit meinem Dienst, mit meiner Arbeit hier an dieser Stätte ist einfach, aus den Christen Helden zu machen, dass sie weiter kämpfen, weiter für Gott arbeiten, weiter Gott dienen, auch wenn alles in die Brüche geht, einfach sich nicht aufgeben. Und ich möchte einfach Menschen zu Helden machen, sie motivieren, auch wenn es manchmal klappt und manchmal nicht klappt. Verstehe diese Bibelstelle richtig. Einer trage des anderen Last und dann werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Trage die Last von anderen Menschen, von deiner Familie. Weißt du, wir sind alle geschafft. Aber Gott hat uns berufen als Gehilfen zur Freude. Zur Freude. Bevor man das wird, man muss zuerst mal selbst gemeinschafts- und gesellschaftsfähig werden. Die meisten Leute sind nicht gemeinschafts- und gesellschaftsfähig. Die haben alle einen Knacks. Sind sozial gestört. Die meisten Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, sind geistig. Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, wenn ich hier falsch liege. Die sind asozial. Die sind asozial in aller Liebe. Nicht finanziell, geistig. Sie sind mit allen verkracht, mit ihrer ganzen Umgebung verkracht, gestörte Familienbeziehungen, was auch alles sein mag. Und die wenigsten sind normal. Die meisten sind Egoisten. Ich. Und dann mit Ellenbogen wird weitergekämpft. Zuerst muss Gott unser Ich heiligen. Zuerst müssen wir gesegnet werden, damit wir anderen ein Segen werden. Zuerst müssen wir das Wort annehmen, bevor wir anderen das Wort Gottes weitergeben. Was nützt es? Ich bete für Erweckung und du selbst schnarchst immer noch. Verstehst? Ja. Jesus hat uns was gegeben. Er hat uns eine Fackel, eine Funzel gegeben. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Unsere Talente gebrauchen. Weißt du, Gott hat uns gesegnet. Und er will nicht, dass du woanders was klaust, sondern dass du selber dein Talent entwickelst, deine Gabe entwickelst. Wir sind Gesandte. Jesus ruft Menschen zur Nachfolge. Lies Matthäus 28, 18 bis 20 und Markus 16 bis 15. 16, 15. Weißt du, wir sollen gehen. Und wenn wir gehen, ist Gott mit uns. Ich bin Gott dankbar für meine Füße. Weißt du, ich habe diese Tage mache ich so Theater mit meinen Füßen. Weißt du, jemand regt sich auf, dass ich meine Füße auf den Tisch lege, hier drüben im Raum, und einfach meine Predigt zuhöre. Aber mir ist ja egal, meine Füße tragen mich schon 70 Jahre. Und die mussten einiges aushalten. Halleluja. Und ich bin Gott dankbar für meine Füße. Die Hände haben nicht so viel zu tun, aber meine Füße. Danke Gott für deine Füße, dass du gehen kannst, dass du Gott dienen kannst, dass du das Wort Gottes verkündigen kannst. Wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden bringen. Die nicht nur Hass erzählen. Gott will Menschen haben, damit Menschen gerettet werden. Füllt die Erde, macht die Erde euch untertan. Er sandte uns Jesus. Und was der Herr Jesus getan hat? Er hat die Füße gewaschen. Das war sein Dienst. Ein ganz niedriger Dienst, die Füße gewaschen. Und das ist, was er wirklich gut konnte. Die Füße waschen. Die Köpfe kann jeder waschen. Verstehst du, und dann richtig so einschaumen und was das alles dazu gehört. aber die Füße waschen. Er diente. Oh nein, Herr, nein, 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 doch. Jesus sagt, ich gebe euch ein Zeichen und selig, das ist eine Seligpreisung außer der ganzen vielen Seligpreisungen. Und selig seid ihr so, ihr tut, wie es euch getan habt. Heute musst du wahrscheinlich nicht mehr Füße waschen, aber kannst vielleicht fragen, darf ich die Schuhe putzen und lackieren oder cremen? Ja? Jesus kniet sich hin vor den anderen und bearbeitet ihre Füße. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Fußwaschung ist. Die haben es noch nie erlebt. Selig seid ihr, Johannes 13, Vers 17, wenn ihr das tut und das alles wisst. Handelt danach. Und dann kriegst du so langsam Geruch nach den Schafen. Und Geschmack, so ist ein Schaf. Weihnachten zeigt uns, was die Liebe Gottes ist. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gott will, gerade dass wir jetzt, wir haben die beste Gelegenheit. Morgen oder übermorgen ist Heiligabend. Ja, morgen ist Heiligabend. Weißt du, wir können Barmherzigkeit üben, ausüben. Schenk nicht den Leuten, die schon sowieso so viel haben, schenk Leuten, die nichts haben. Verstehst du? Nimm die ganzen Geschenke, die übrig sind, und verteile sie auf der Straße. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, war es, ich glaube, letztes Jahr war oder vorletztes Jahr war, ich habe so viele Süßigkeiten, ich esse kaum Süßigkeiten, aber ich habe so viele Süßigkeiten gehabt und ich wusste nicht, wie ich loswerde. Meine Kinder wollten auch keine Süßigkeiten haben und dann waren wir so, da wo Möbel abgeholt werden, billige Möbel, da soziale schwache Leute, und dann habe ich meine Süßigkeiten dabei gehabt, dann finde ich einen Mann, der ist nicht so perfekt gewesen, und er steht auf der anderen Straßenseite und fragt, darf ich Ihnen was geben? Er sagte, was denn? Und dann habe ich meine Süßigkeiten, bin bei dem losgeworden. Der war so froh, der war so glücklich. Du kannst die Süßigkeiten jemand anders weitergeben. Süß bist du genug, verstehst du? Aber gib anderen Süßigkeiten weiter. Nur nebenbei. Mach's, wie Gott macht. Gott hat seine Gaben, seinen Sohn uns gegeben, hat uns Liebe gezeigt, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Begegne einem armen Menschen, einem schwachen Menschen, einem gebrechlichen Menschen. Im 17. Jahrhundert wurden viele Klöster zerstört durch den Humanismus und französische Revolution und was auch immer ist. Und der Unglaube nahm ständig überhand und wurde ganz furchtbar. Der Glaube wurde lächerlich gemacht. Und an einem dieser Klöster damals, da blieben nur noch 5 Mönche übrig. Und sie waren dabei, erstmals die Reparatur, so großes Haus, ich weiß, was es ist, kann man fast gar nicht reparieren. Da fängst du an und dort kannst du wieder, dort, hier bist du fertig und dann kannst du wieder anfangen. Sie wollten aufgeben, ihren Kloster, und sie wussten, im Wald draußen, da hat ein Rabbi eine Hütte, und er kommt von Zeit zu Zeit dort zu meditieren, und die haben gesagt, wir gehen zu dem Rabbi und fragen, vielleicht hat er von Gott eine Offenbarung über unser Kloster, wie es mit uns weitergehen soll, wie es mit uns weitergehen soll. Und sie wollten über ein Kloster reden, und der Rabbi hieß den Abtan willkommen, dass er dann an seine Hütte klopft, und der erklärt seinen Zweck, warum er da ist, was er will, und er sagt, weißt du, der Rabbi, du, unsere Synagogen sind auch leer. Da kommt auch kaum jemand noch. Und das macht mich so zu schaffen. Und er sagte, ich weiß, also ich kann dir aber keinen Rat geben. Ich kann dir keinen Rat geben. Es ist dasselbe bei uns mit der Synagoge. Der Abt und der Rabbi, die nahmen sich in den Arm und weinten zusammen. Sie weinten zusammen, einfach nicht mehr und nicht weniger. Dann lasen sie zusammen Passagen aus der Tora und sprachen über die tiefen Dinge des Lebens. Und beim Abschied gehen, als der Abt weggehen wollte, dann sagte er, und was ist mit dem Kloster? Soll ich jetzt aufgeben? Was soll man machen? Wie geht's mit uns weiter? Dann sagte der Abt, der Zweck, weißt du, ich kann dir nichts sagen. Meine Synagoge ist genauso wie dein Kloster. Ich kann dir nichts sagen. Und ich kann dir auch keine Hilfe geben. Kann dir auch nichts versprechen. Und ich habe auch gar keine Offenbarung. Und du tust mir leid, Abt. Und so sind sie auseinandergegangen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, dass einer von euch, 5, der Messias ist. Einer von euch ist der Messias. Und dann gehen sie auseinander. Und die ganze Zeit denkt er, einer von uns ist der Messias. Der Abt geht alle Brüder durch, alle 4 Brüder, die noch da sind. Wer von uns könnte der Messias sein? Und so weiter. Und dann kommt er nach Hause. Dann fragen die anderen Mönche, ja, was hat der Rabbi euch gesagt? Eigentlich nichts. Er hat nur gesagt, dass einer von uns der Messias ist. Einer von uns 5. Und so weiter. Und dann Monate vergingen und die haben die ganze Zeit nachgedacht, wer von uns könnte der Messias sein? Und ich möchte jetzt, dass ihr von der Gemeinde oder von euren Kreisen, wo ihr auch immer seid, nachdenkt. der Abt, der Thomas, der Bruder Ellert und der Bruder Philipp, wer könnte der Messias sein von uns Brüdern hier? Und selbstverständlich natürlich meint jeder von diesen Brüdern, er meint bestimmt nicht mich. Er meint bestimmt dich nicht. Einer könnte mit der Messias sein. Und ich bin ja nur ein gewöhnlicher Mensch. Ich bin nur ein Bruder. Und nicht ich. Und irgendwie aber, irgendjemand könnte der Messias hier sein. Und so redeten sie und ihre Gedanken kreisten sie. Und währenddessen haben sie einander so behandelt, als wenn jeder der Messias wäre von ihnen. So ein auf die Händen getragen, das ist der Messias, der Heiland und so weiter. Und mit großem Respekt haben sie einander behandelt. Das ist der Messias. Ich kann nichts Negatives über ihn sagen, auch wenn er was Negatives macht. Könnte der Messias sein, Bruder. Und sie haben nicht übereinander geschimpft und dergleichen. Und das Unwahrscheinliche passierte. An diesem Kloster kamen ein paar Leute vorbei, die haben ein Picknick gemacht draußen im Hof vom Kloster. Und dann haben sie beobachtet, wie die sich zuvorkommen, wie sie einander auf die Hände tragen, wie sie voreinander so eine Achtung haben. Die haben nicht gewusst, was da los ist, aber irgendetwas stimmt nicht, haben sie gedacht und so weiter. Und ja, die Kapelle war zerfallen und was auch immer war, aber sie spürten, die Mönche hier, die lieben sich unheimlich. Und sie haben hohe Achtung voreinander. Und die ganze Atmosphäre, als sie dann die Kapelle noch ein bisschen besichtigt haben, die waren so beeindruckt, hier stimmt was nicht. Und waren überwältigt von dieser Atmosphäre. Weißt, nicht die Räume verändern die Menschen, die Atmosphäre verändert die Räume. Die Atmosphäre. Was nützt es, als alles perfekt, alles wunderbar, und die Atmosphäre stimmt nicht. Die Atmosphäre. Und es hat den Leuten so viel Spaß gemacht, mit den Mönchen dort die Dinge zu beobachten, dass sie sogar ihr Picknick weiter vergessen haben. Haben nicht mehr an ihrem Picknick weitergemacht. Und als sie nach Hause kamen, erzählten sie überall, was im Kloster los ist. Das ist was ganz Besonderes, Leute. Nicht, dass das Kloster schön ist, der ist schon beim Zerfallen. Aber das ist was Besonderes dort. Wie die alten Mönche sich gegenseitig behandeln, einander Freude bereiten, wie sie einander dienen, einander zuvorkommen. Das haben die Leute erzählt im Dorf. Und mit einmal wollen junge Männer Mönche werden und im Kloster beitreten. Die wollen an dieser Atmosphäre teilnehmen. Weißt du, gesegnete Atmosphäre ist sehr wichtig. Und der Orden begann zu blühen und die Sache ging weiter. Ein neues geistliches Zentrum ist dann dort entstanden in dieser Gegend. Und das ist Erweckung. Das ist, was an Weihnachten passiert. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Eine Atmosphäre im Stall. Hi. Verstehst du, eine Atmosphäre? Und die Leute müssen merken, hier weht ein anderer Geist, ein anderer Wind. Hier, das ist unser Zuhause. Geschwister, und das ist mir ein Anliegen, dass wir Weihnachten wieder ganz neu erleben, dass dein Haus, deine Wohnung nicht eine Räuberhöhle ist und der Tempel nicht eine Räuberhöhle ist oder die Gemeinde eine Räuberhöhle ist, sondern eine Stätte, wo man gerne ist, wo man sich gerne aufhält und immer wieder fragt, Herr, wo bist du zu Hause? Lieber Heiland, ich danke dir, dass du hier in diese Welt gekommen bist, als ein Außerirdischer. Du hast diese Erde betreten, diesen Planet betreten und alles auf den Kopf gestellt. Du hast gepredigt in den Synagogen, in den Schulen, wo auch immer war. Du warst der hohe Gast. Du hast uns besucht und uns Gaben gebracht und uns Menschen gedient. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Diese wunderbare Gnade, die wir jetzt besingen werden, diese Barmherzigkeit, die offenbart sich auch in unserem Leben. Und ich bete in dieser Gemeinde oder in den Gemeinden hin und her in unserem Land, in jeder Kirche, in jeder Synagoge, ja sogar in jeder Moschee, Herr, dass die Liebe Gottes offenbar werde und die Menschen erfahren, es gibt einen Heiland, es gibt einen Retter, es gibt einen Heiler, es gibt einen Befreier. Halleluja. Du bist der Prophet der Liebe. Du bist der Heiland der Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich lobe deinen Namen, Herr Jesus. Amen.